Guten Abend. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen nach wie vor in Lukas 22, obwohl wir letztes Mal eigentlich bis zum Schluss des Kapitels gekommen sind. Aber wir haben die Verleugnung des Petrus so ziemlich ausgelassen. Und darum schlage ich vor, dass wir nochmals lesen ab Vers 54 bis zum Schluss des Kapitels. Und dann gehen wir weiter in Kapitel 23. Darf ich bitten?
Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beieinander saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, von ungefähr einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Die Männer aber, die Jesus festhielten, verspotteten und misshandelten ihn. Und nachdem sie ihn verhüllt hatten, schlugen sie ihn ins Angesicht und fragten ihn und sprachen: Weissage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Und viele andere Lästerungen sprachen sie gegen ihn aus. Und als es Tag geworden war, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren hohen Rat. Und sie sprachen: Bist du der Christus? Sage es uns. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, so würdet ihr es nicht glauben. Wenn ich aber auch fragte, so würdet ihr mich nicht antworten, ihr mir nicht antworten, noch mich loslassen. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, denn ich bin es. Da sprachen sie: Was brauchen wir ein weiteres Zeugnis? Denn wir haben es selbst aus seinem Mund gehört.
Wir haben eben in der Übersicht alles schon gesehen und haben auch uns damit beschäftigt, dass ganz viele Gesetzesbrüche stattgefunden haben. Und zwar mindestens 20 Gesetze wurden in diesem Prozess, jüdischen Prozess, verletzt. Und woher weiß man das? Das ist ein Band aus dem Talmud, das ist der Talmud Bavli. Das ist der babylonische Talmud, das ist der Talmud, der im Judentum, kann man sagen, nach der Bibel das wichtigste rabbinische Werk ist. Es gibt dann noch den Talmud Jerusalmi, das ist der Jerusalemer Talmud, der ist weniger autoritativ als der. Aber die Grundlage ist dasselbe, nämlich die Mishnah. Die Mishnah wurde verfasst im 2. Jahrhundert nach Christus. Jetzt könnte jemand sagen: Ja gut, aber das ist ja eher noch etwas späteres Judentum. Wie will man sich auf die Mishnah berufen, um zu sagen, welche Gesetze da übertreten wurden? Aber man muss Folgendes wissen: Der Jesus hat ja immer wieder die Überlieferungen der Ältesten angegriffen. Gerade in Markus 7 zum Beispiel ein ganz langer Abschnitt, und er sagt, dass das dem Wort Gottes widerspricht und gibt dort auch ein Beispiel. Und zwar ein Beispiel, das man tatsächlich im Talmud findet. Und diese Überlieferung nennt er die Überlieferung der Ältesten. Kann jemand kurz vorlesen? Markus 7, Verse 1 bis 3.
Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht,
wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernen Geschirr und Polstern.
Ja, geh sogar noch ein bisschen weiter.
Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr.
Also der Herr spricht hier über die Überlieferung der Ältesten und greift sie an und sagt, das ist sogar die Erfüllung, was Jesaja vorausgesagt hat, sie verehren mich mit Menschengeboten. Und das war der große Konflikt zwischen dem Herrn Jesus und der jüdischen Führerschaft damals. Er hat in verschiedenen Punkten diese Überlieferung angegriffen. Und das konnten sie nicht akzeptieren. Das konnten sie nicht akzeptieren, weil sie diese Überlieferung als inspiriert ansahen. Und der Herr hat sie so abgelehnt. Und nun, diese Überlieferung der Ältesten, die haben Rabbiner damals mündlich weitergegeben an ihre Schüler, an ihre Studenten. Und man hat gesagt, man soll das nicht aufschreiben, nur mündlich. Aber darum hat man sehr viel Wert darauf gelegt, dass man diese Dinge ganz genau auswendig lernte. Und darum war das Niveau im Auswendiglernen damals viel, viel höher als bei uns. Bei uns können die meisten kaum mehr auswendig lernen. Sie denken auch, das ist ein bisschen dümmlich. Wer auswendig lernt, ist ein bisschen dumm. Nein, wir behalten uns nur so die wichtigen Dinge und versuchen dann, alles wieder selber herzuleiten. Aber wenn man auswendig lernt und herleitet, ja, dann hat man eben mehr. Ich habe das auch gemerkt damals auf dem Gymnasium in Geschichte, nicht wahr? Diejenigen, die die Jahreszahlen auswendig konnten, das waren die Dummen. Also die wurden als Stars angesehen, die wissen das alles auswendig, weil sie es einfach so stur auswendig gelernt haben. Aber die Gescheiteren, das waren die, die großen Linien und Zusammenhänge der Geschichte wiedergeben konnten. Ja gut, aber wenn es dann so ganz konkret geht und man weiß gar nicht mehr, war jetzt das vorher oder nachher. Und ja gut, diejenigen, die die Zahlen auswendig im Kopf haben, die haben das Gerüst und dann können sie auch ableiten. Also das widerspricht sich nicht. Und das haben die also so gemacht, auswendig lernen und auch selber denken und herleiten und argumentieren können. Aber dann im zweiten Jahrhundert hat man begonnen, das aufzuschreiben. Warum? Obwohl ein Bestandteil dieser Überlieferung war, nicht aufschreiben. Aber man hat gesehen, im Jahr 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden in Jerusalem. Und von da an begann das jüdische Volk sich weltweit zu zerstreuen. Im Jahr 70 und auch im Jahr 135 sind über 1 Million Juden zum Beispiel nach Babylonien geflohen. Und die waren nicht mehr im Land, in Babylonien. Und darum waren dann die besten Rabbiner, die waren eben in Babylon. Und darum heißt der Talmud der babylonische Talmud. Das waren eben die, die nicht mehr im Land waren, aber in Babylon, die waren da im Ausland und man hatte Angst, jetzt, wo das jüdische Volk so zerstreut wird, wird man diese Überlieferung mehr und mehr verlieren. Und darum hat man sich über diese Vorgabe nicht aufschreiben hinweggesetzt und hat begonnen aufzuschreiben. Und das Erste, was man aufgeschrieben hat im zweiten Jahrhundert, das war eben die Mishnah. Das ist die Grundlage des Talmuds. Und dann wird das aber kommentiert. Ich kann das mal anschauen, wie das aussieht. Wird darüber kommentiert und das ist dann die Gemara und die ist eben im Jerusalemer Talmud und im babylonischen Talmud nicht dieselbe. weil unterschiedliche Rabbiner kommentieren. Aber die, die hier kommentieren, das sind die Wichtigen. Aber das Wichtigste ist also die Mishnah, das ist die Basis, und die gibt eben das wieder, was man gelehrt hatte im ersten Jahrhundert und auch davor. Und darum können wir tatsächlich eben sehr konkrete Rückschlüsse ziehen, und die Kenntnis der Mishnah hilft eben zu sehen, was ist da eigentlich geschehen. Da haben die Führer des Volkes den Herrn Jesus vor Gericht gebracht, um ihn zu Tode zu bringen, weil er gegen ihre Überlieferung gesprochen hat. Und in diesem Prozess brechen sie ein Gebot nach dem anderen aus ihrer eigenen Überlieferung. Plus dann zusätzlich Gebote, die wirklich in der Bibel standen, brachen sie auch. Ich habe ein kurzes Skript verfasst mit 20 Beispielen, das werde ich nächstes Mal austeilen. Und dann gehen wir einfach so in der Übersicht nochmals durch diese 20 Punkte durch und jedes Mal mit genauen Quellenangaben. Also alles schön belegt. Aber das einfach, um zu zeigen, weshalb wir so genau wissen, was damals erlaubt war und was nicht. Und das ist so überwältigend zu sehen, es ging ja alles eigentlich schief an diesem Abend. Wir haben gesehen, Vers 54, sie nahmen ihn aber fest und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Nun, ein Prozess durfte nur im Tempel durchgeführt werden. Aber die gehen in ein Privathaus. Das geht überhaupt nicht. Also das ist ein völliger Schock. Und wir sehen, Petrus folgt und geht dann in den Hof. Was hat er sich überlegt, warum er da mitgegangen ist? Wenn wir schauen in Johannes Evangelium, erfahren wir, zuerst gingen sie in das Haus von dem hohen Priester Annas. Das war der Schwiegervater von Kaiaphas. Der war ja Jahre früher Hohepriester, wurde dann aber von den Römern abgesetzt. Und Jahre später hatten die Römer Kaiaphas eingesetzt. Und jetzt lesen wir Johannes 18, Vers 12.
Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiaphas, welcher in jenem Jahr hoher Priester war.
Also eine ganz kurze Notiz, dass es eine erste Prozessphase gab im Haus von Annas. Die wird aber nicht weiter beschrieben, denn was nachher folgt, das ist diese zweite Prozessphase im Haus von Kaiaphas. Und sehen wir, in Vers 23 wird das deutlich.
Von Johannes?
Ja, Johannes 18, Vers 23.
Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Hannas hatte ihn nämlich gebunden zum Hohenpriester Kaiaphas gesandt.
Ja, also hier wird bereits die Bemerkung gemacht, dass das vorher Erzählte bei Kaiaphas stattgefunden hatte. Denn nach dem Annas-Besuch ging man zu Kaiaphas. Ja? Und diese Prozessphase unter dem damals amtierenden Hohenpriester, die wird ausführlich in den Evangelien berichtet. In allen vier Evangelien. Und nachher gingen sie in den Sanhedrin. Schauen wir in Lukas 22, da heißt es in Vers 66, wenn du das nochmals liest.
Als es Tag geworden war, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und Schriftgelehrten und führten ihn vor ihren Hohen Rat.
Danke. Also, Als es Tag wird, da gehen sie in das offizielle Gerichtshaus. Das war damals in der königlichen Säulenhalle, dieser prächtigsten Säulenhalle des Tempels im Süden des Tempelplatzes. Dort in der Südostecke war der Sitz des Sanhedrins ab dem Jahr 30. Und Da sehen wir, also es gab insgesamt drei jüdische Prozessphasen. Und die dritte beginnt mit dem, dass es Tag wird. Ja, die wussten ganz genau, ein Prozess ist ja nicht erlaubt nachts. Und darum gingen sie nicht in den Sanhedrin, sondern in die Privathäuser. Und dort haben sie aber alles vorbereitet bis hin zur Urteilsverkündigung. Und dann war das nur noch eine Farce. Offiziell, sobald die Sonne aufgegangen war über dem Ölberg, gingen sie zum offiziellen Prozess, um das in Kürze dort schnell durchzuziehen, um das zu offizialisieren. Aber es war ihnen ganz klar bewusst, dass mit der Nacht, das geht nicht. Und was wir noch im Johannesevangelium sehen, ist, wie Petrus in diesen Vorhof hineinkam. Und zwar erfahren wir da etwas sehr Interessantes. Hier können wir lesen, Johannes 18, Vers 15.
Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohenpriester bekannt war, und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus: Bist du nicht auch du einer von den Jüngern dieser Menschen? Petrus spricht: Ich bin's nicht.
Also, da wird uns klar gemacht, dass Johannes eine ganz spezielle Beziehung hatte zur hohepriesterlichen Familie. Und er war dem Hohenpriester bekannt. Und mit dieser Bekanntheit war es ihm möglich, hineinzugehen in den Vorhof dieses Privathauses, dieses Privatpalastes. Aber Petrus musste draußen stehen. Und es war Johannes, der ihm quasi den Zugang gegeben hatte. Übrigens, hier ein weiteres Detail. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Petrus im Zusammenhang mit der Verhaftung bei Gethsemane sein Schwert gezückt hatte und den Sklaven des Hohenpriesters so verletzt hatte, dass er ihm das Ohr abgehauen hatte. Aber im Johannesevangelium, da wird gesagt, wie der hieß. Nur da, in 18 Vers 10 am Schluss, der Name des Knechtes oder des Sklaven aber war Malchus. Kein Evangelist berichtet das, nur Johannes. Der wusste sogar genau den Namen. Und das ist schon etwas Spezielles. Also dieser andere Jünger, oder er nennt sich auch im Evangelium an anderen Stellen wiederholt, der Jünger, den Jesus liebte. Das ist Johannes. Und diese beiden gingen da hinein. Die Frage stellt sich, warum hatten die so ein Interesse, da mit dabei zu sein? Was wäre die Überlegung? Ja, Philipp, eine andere Frage. Also, ob Johannes ein Priester war, ein Levit, es wird in der Schrift so nicht gesagt. Vielleicht ist diese Behauptung entstanden aus der Tatsache, dass er eben einen besonderen Bezug hatte zur hohepriesterlichen Familie. Aber eben damit war er der Türöffner für Petrus. Was war das Interesse, dass diese zwei unbedingt da mit dabei sein wollten? Ja, also die wollten mit dabei sein, diese Verhandlung miterleben. Und noch etwas. Die Mishna sagt ganz klar, ein Prozess muss beginnen mit der Anhörung von Entlastungszeugen. Ein Prozess darf nicht beginnen mit Verurteilung, sondern zuerst müssen alle Aussagen, die werden aufgerufen, um etwas zugunsten des Angeklagten aussagen zu können. Und wir sehen, in allen vier Evangelien, so etwas hat es gar nicht gegeben. Und wenn einer denkt, ja gut, es gab halt keine Zeugen, die etwas Gutes sagen konnten. Nein, Johannes war im Vorhof. Und das war nicht irgendeiner. sondern der war dem hohen Priester bekannt. Und Petrus wollte auch rein. Aber dann bekam er kalte Füße, als er da im Vorhof so angesprochen wurde, das ist ja auch einer. Und plötzlich war es aus mit dem Mut, als Zeuge auszusagen. Aber Johannes war dort und er wurde nicht aufgerufen. Aber wir haben ja letztes Mal schon gesehen, das Ganze ist ja eine chaotische Angelegenheit gewesen. Und zwar, natürlich, Judas ging ja zu den führenden Priestern und hat ihnen abgemacht, er würde, wenn sie ihm Geld geben, eine Gelegenheit suchen, um ihn, um seinen Herrn zu überliefern. Also wohl nicht abgemacht, wann. Und wir lesen auch früher in der Evangeliengeschichte, dass die führenden Priester sagten, nicht an dem Fest, damit kein Aufruhr entsteht. Aber das war ja alles genau am Fest geschehen, sogar am eigentlichen Festtag. Und da muss man auch wissen, die Mishnah sagt, ein Prozess darf nicht geführt werden an einem Festtag. Aber das fand statt am 15. Nissan. Das war der eigentliche Festtag des Passas. Der begann am Vorabend, nicht wahr? Da hat der Herr das Passa gegessen mit den Jüngern. Und dieser Tag geht weiter. Am nächsten Morgen, das ist immer noch nach jüdischer Rechnung der 15. Nissan, der eigentliche Passa-Tag. War also gar nicht erlaubt. Und trotzdem haben sie es gemacht. Ja, der Herr hat, das haben wir gesehen, am Passa mit zwei Handlungen aufgedeckt, wer eigentlich das Problem ist. Und zwar hat er einmal gesagt, der, mit dem ich eintauche, zusammen, das ist er. Und das war ganz am Anfang der Feier, wo diese Phase ist, jeder nimmt Erdfrucht, das kann zum Beispiel Radieschen sein, und taucht ein in Salzwasser oder eben Essig, Weinessig, das ist er. Und dann ein zweites Mal sagt der Herr, dem, den ich den Bissen gebe, mit Brot, in Johannes 13, das ist dieser Moment, gerade vor dem Hauptmahl muss jeder Matze nehmen mit Bitterkraut und eintauchen in Fruchtmus. Und der Herr gibt Judas diesen ersten Bissen aus dem VIP. Und dann sagt der Herr, was du tust, tue schnell. Und ihm war klar, 30 Silberlinge, das war ein Vermögen. Wenn ich das jetzt verpasse, diese Chance, wenn ich jetzt das weiter hinausziehe, dann wird alles klar und offenbar, ich bin's und dann geht alles schief. Also er sah sich gezwungen, sofort zu den hohen Priestern zu gehen. Und da kam einiges in Bewegung. Jetzt müssen wir einen Prozess führen. Es ist Nacht. Aber das ist die Gelegenheit. Die mussten auch noch zu Pilatus gehen. Denn wir haben ja letztes Mal gesehen, eine Schar kam. Das ist eine Kohorte. Das können 400 bis 600 Soldaten sein aus der Burg Antonia. Nach Johannes 18 waren die auch mit dabei. Und eine Kohorte, angeführt von Judas, wie die Bibel sagt, das kann man nur bekommen, wenn zuerst eine Anklage deponiert wurde beim Landpfleger Pilatus. Und die mussten das alles also noch durchführen. Und in der Zwischenzeit hat der Herr das Passa fertig gefeiert mit den Jüngern, mit den Elfen. Er hat das Abendmahl eingesetzt. Und dann ist er mit ihnen hinübergegangen zum Garten Gethsemane. Und dort hat er gebetet. Und in der Zwischenzeit ist das alles organisiert worden. Aber eben chaotisch. Und die wussten selber, eigentlich völlig ungesetzlich. Und die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass ein Nikodemus nicht dabei ist. Denn der hätte ja dann Zeugenaussagen dagegen machen können. Aber wir sehen, keiner hat positive Zeugenaussagen gemacht. Nikodemus war nicht dabei. Und aus der Mishnah wissen wir, es mussten gar nicht alle 71 Richter des Sanhedrins dabei sein. Das Minimum war 23. Also die mussten mindestens 23 zusammenbringen, aber sicher nicht Nikodemus. Und dann konnte man loslegen. Und das haben sie so gemacht, aber eben alles ist so chaotisch, weil der Herr den Zeitpunkt provoziert hat. Aber wir sehen, alles passt ganz genau nach Gottes Plan zusammen. Und jetzt sehen wir aber, dieser Petrus kommt hier zu Fall. Und was muss das gewesen sein für Johannes? Im Nachhinein, hätte ich ihm nur die Tür nicht aufgetan, dann wäre das alles nicht geschehen. Aber er, der die Beziehung hatte, dachte, ja, und ich meine, es war ja wichtig, wenn Johannes als einziger Zeuge aufgetreten wäre, dann wäre sein Zeugnis nicht glaubwürdig gewesen. Denn 5. Mose 19, Vers 15, und das ist auch die Aussage der Mischnah, es müssen mindestens zwei Zeugen da sein und ihre Aussagen müssen völlig übereinstimmen. In allen Details. Und darum war es natürlich wichtig, dass Petrus auch in den Vorhof kam. Aber das hat ihn zu Fall gebracht. Genauso wie der Herr ihm das angekündigt hat. Obwohl er ja sagte in Kapitel 22, lesen wir das nochmals, Verse 30b bis 34.
Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst.
Also ein unglaublicher Mut. Aber den Mut hat er auch gezeigt an diesem Abend. Das hatten wir letztes Mal gesehen. Nämlich, als diese Volksmenge kommt und all diese Soldaten in Vers 47, Judas begrüßt den Herrn mit einem Kuss und Petrus fragt: Sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und er schlägt dann auch zu. Man muss sich mal vorstellen, jetzt kommen da 400 bis 600 Soldaten. Und führende Priester, haben wir gesehen letztes Mal, Älteste vom Sanhedrin, und dann waren auch eine Volksmenge mit dabei und Tempelwächter, levitische Tempelwächter mit ihren Kommandanten. Und jetzt schlägt er drein an dem hohen Priester und schlägt dem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab. Der war des Todes. Und wir haben gesehen, der Herr hat ihn geheilt, Vers 51. Und damit hat der Herr ihm das Leben gerettet. Also das wäre ein Todeskandidat gewesen. Und das ist das einzige Beispiel, wo der Herr einen Feind heilt. Und das habe ich letztes Mal schon gesagt, keiner der Evangelisten berichtet die Heilung, nur Lukas, der Arzt. Und so hat Petrus also seinen Mut gezeigt, aber plötzlich verließ ihn der Mut. Ja?
Kapitel 22, 32. Und wenn du einst umgekehrt bist, dieser Satz, ist das die Bekehrung von Petrus?
Also dieser Satz 32, genau. Und bist du einst umgekehrt, so stärken deine Brüder. Das haben wir letztes Mal ausführlicher angeschaut. Und zwar übersetzt eben Luther: Bist du einst bekehrt, so stärke deine Brüder. Und es ist so, der Ausdruck im Griechischen ist eben breiter als bekehren. Es heißt umkehren. Und der Ausdruck wird benutzt, wenn jemand zum Glauben kommt und sich bekehrt, aber auch jedes Mal, wenn ein Mensch umkehrt, wird dieser Ausdruck benutzt. Und Petrus war ganz klar bekehrt. Das sehen wir so deutlich, nicht nur in seinem Bekenntnis: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und der Herr sagt, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, aber auch in seinen Taten und seinen Handlungen. Aber hier geht es darum, der Herr sagt ihm voraus, du wirst zu Fall kommen. Aber wenn du dann eine Wiederherstellung erlebt hast, dann hast du einen Hirten Auftrag. Dann musst du dich um andere, die Mühe haben, kümmern. Das war dann verbunden mit dem Auftrag, das haben wir eben letztes Mal alles genauer angeschaut, im Zusammenhang mit Johannes 21, wie der Herr dann vor allen Jüngern ihn wiederherstellt und ihm den Auftrag gibt, als Hirte zu dienen. Ja, aber eben, das hat der Herr ihm schon angekündigt, aber auch angekündigt, dass er für ihn betet, damit durch dieses Erlebnis sein Glaube nicht zugrunde gehe. Und das ist etwas. Erschütternde Erlebnisse im Leben, die gefährden unseren Glauben. Und da kann es sein, dass man eben plötzlich an einen Punkt kommt, wo man gar nicht mehr weiß, bin ich überhaupt gläubig. Diese Momente kann es geben, aber als Erlöste wissen wir, wir haben den Herrn Jesus als Hohepriester. Und er sagt, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Der Glaube der Wiedergeborenen wird durch Gottes Macht so gestärkt, dass er bis ans Ende geht. Und das können wir sehen in 1. Petrus 1, Vers 5. Im Zusammenhang wird dort ausdrücklich über Wiedergeborene gesprochen. Und nicht einfach über solche, die erleuchtet sind oder solche, die geschmeckt haben, das gute Wort Gottes, sondern ausdrücklich wird gesagt, wiedergeboren. Können wir da lesen, 1. Petrus 1, Abvers 3.
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit.
Also hier wird gesagt von denen, die ausdrücklich wiedergeboren sind, dass in der Elberfelder da steht es sogar noch stärker, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Diese Rettung in der Endzeit, das ist die Rettung, wenn der Herr Jesus kommt und alle wahren Gläubigen entrückt. Aber hier haben wir die Zusage, dass durch Gottes Macht, und zwar geschieht das durch den Glauben, der eben durch Gottes Macht erhalten bleibt, sodass er nicht zugrunde geht. Er kann wirklich an den Punkt kommen von einer völligen Erschütterung, aber dann wird er weitergeführt bis ans Ziel. Das ist eine so grandiose Verheißung für Erlöste, gerade dann, wenn einmal eine ganz schlimme Krise, Vers 30 in der Mitte. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, ihn spricht er ganz speziell an. Aber er sagt weiter, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten. Alle Jünger kamen dran. Und wir wissen, wie die anderen sind alle geflohen. Und die haben sich dann auch fragen können, und was ist mit uns? Wir hätten als Zeugen auftreten können. Und wir sind alle davon. Petrus ist wenigstens noch bis in den Vorhof gegangen. Dann wurde es plötzlich schwierig für ihn. Also das war eine Erschütterung für alle. Und was auch noch eine Erschütterung war, die Tatsache, dass einer aus diesem Kreis der Zwölfe auf diese hinterhältige und gemeine Art zum Verräter wurde. Wie ist das möglich? Und darum in Johannes 13, wo der Herr Jesus diesen Verrat von Judas ankündigt, nicht wahr? In den Versen 21 bis 30, da geht es um diesen Bissen und der Herr sagt ihm, was du tust, tue schnell, provoziert also das Ganze, dass es überstürzt geschehen musste. Er geht hinaus, es war aber Nacht, Vers 30. Und dann spricht der Herr zu den Elfen weiter und da kündigt er an, dass Petrus ihn verleugnen würde. In Versen 36 bis 38. Und dann lesen wir Kapitel 14, Vers 1.
Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich.
Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
Ja, das müssen wir uns vorstellen. Also, zuerst, der Herr macht klar, einer wird zum Verräter. Und dann, der führende
Apostel kommt zu Fall. Und dann sagt der Herr, euer Herz werde nicht bestürzt. Oder die Fußnote der alten Elbefelder erklärt, oder erschüttert. Beides waren totale Erschütterungen, die da geschehen sind. Und das ist so, wenn eben unter den Gläubigen einer, von dem man dachte, das ist ein Führer und auf den kann man sich verlassen, und der wird zum Feind. Und solche Dinge sind geschehen. Da wird der Glaube der Gläubigen erschüttert. Und das kann sein, dass dann gewisse Leute plötzlich sagen, also damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Aber das zeigt dann, dass der Glaube dieser Leute nicht wirklich auf dem Herrn gegründet war, sondern auf Menschen. Da wird deutlich, ob man Menschen sollen helfen, aber so, dass sie zum Herrn hinführen. Aber wenn der Glaube auf ihn beruht, das ist kein Fundament. Und es wurde aber klar bei den Elfen, dass ihr Fundament wirklich auf dem Herrn beruhte, aber der Herr war es, der eben gebetet hat. Und er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Aber es war eine furchtbare Erschütterung. Und eben, zuerst leugnete er und es verging eine Stunde. Was ist in ihm innerlich abgegangen? In dieser Stunde. Und dann plötzlich noch jemand anders, Vers 59 sagt, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Man hat das am Akzent angemerkt, wie die Hebräisch sprachen. Und er sagt, ich weiß nicht, was du sagst. Und dann kommt das Krähen des Hahnes. Und jetzt das Eindrücklichste, Vers 61, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Also er ist da im Vorhof, der Herr ist drin in diesem gesetzlosen nächtlichen Prozess und nimmt sich noch die Zeit, umzukehren. Und die Tür war offensichtlich offen und es gibt einen Augenkontakt. Das ist ein Thema, das man für sich studieren kann im Evangelien. Überall, wo es heißt, der Herr Jesus blickte. Und da sieht man, wie da eben verschiedene Augenkontakte entstehen. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Thema. Also man kann zum Beispiel die Evangelien nur studieren, die Augen des Herrn Jesus. Aber man könnte, noch eine weitere Anregung, man könnte auch studieren die Hände des Herrn Jesus. Alle Stellen nachschlagen, wo der Herr Jesus etwas mit den Händen tut. Zum Beispiel ein totes 12-jähriges Mädchen, und nimmt ihre Hand. Und dann steht sie auf. Also viele andere Stellen. Man könnte eine ganze Bibelstudie machen über die Schultern des Herrn Jesus. Ja? Wenn der gute Hirte in Lukas 15 das verlorene Schaf auf seine Schultern nimmt. Und so kann man alle möglichen Körperteile studieren. Aber hier sind wir beim Thema Augen und Augenkontakt. Und dazu ein Vers aus Psalm 32. Und zwar geht es dort gerade darum, dass David, König David, gesündigt hatte. Und er spricht, wie in dieser Zeit, als das nicht in Ordnung war, wie das ihn kaputt gemacht hat. Das ist ein wichtiges Kennzeichen von wahren Gläubigen. Wenn sie gesündigt haben, sie werden nicht mehr glücklich. Solche, die nur Namenschristen sind oder ebenso ein bisschen oberflächlich glauben, die können weiterhin glücklich sein, auch wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Aber schauen wir in Psalm 32, können wir da lesen, zuerst Vers 1.
wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist.
Also hier beginnt David den Psalm mit der Wiederherstellung. Das hat dann schließlich Petrus eben auch erfahren dürfen, dass alles gut gekommen ist. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen in der Vergangenheit, dass der Herr nach der Auferstehung Petrus persönlich erschienen ist. Ein Ereignis, das nicht beschrieben wird im Detail, nur in Lukas 24 erwähnt und auch in 1. Korinther 15. Und dort hat der Herr mit ihm persönlich die Sache besprochen. Und darum konnte es dann auch zu einer öffentlichen Wiederherstellung kommen in Johannes 21 im Kreis weiter Jünger. Aber dann, im übernächsten Vers, beschreibt David seine schwierige Zeit.
Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird.
Nirgends mehr ist es einem Wohl. Und es ist so, dass Gott dann eben seine Hand drauf legt, dass dieser Zustand des Austrocknens geschieht. Und das war schon in dieser Stunde, zwischen der ersten und der zweiten Verleugnung. Was hat der noch empfunden? Es war furchtbar. Aber dann steht hier Selah, das bedeutet ein musikalisches Zwischenspiel. Im Tempel, wenn man das gesungen hat, spielten die Musiker und dann konnte man über das nachdenken. Wie ist das bei mir? Wann habe ich das so erlebt? Wie war das? Und dann geht es weiter, die Lösung.
Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld.
Und dann kommt wieder Selah. Wieder ein Zwischenspiel. Und wie war das bei mir? Und dann kommt eben noch ein weiterer Schritt und es ging mir jetzt speziell um Vers 8.
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen.
Bis dahin. Also hier wird gezeigt, es gibt Wiederherstellung, völlig Wiederherstellung, Vers 5. Aber dann auch Weiterführung. Und das hat Petrus eben auch erleben dürfen, wie der Herr ihm dann einen Auftrag gegeben hat, die Lämmlein zu weiden, die Schafe zu hüten, die Schafe zu weiden. Johannes 21. Und da sagt Gott, ich will dich unterweisen und lehren den Weg, den du wandeln sollst. Aber wie macht er das? Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Also Führung durch Augenkontakt. Und darum, ausgehend von Lukas 22, dieser Augenkontakt, das hat Petrus zum Zusammenbruch geführt. Aber eben dieser Augenkontakt war nur möglich, weil Petrus diesen Kontakt auch suchte. Obwohl er am Boden war. Aber hätte er wirklich in diesem Moment allen Grund gehabt, um ja nicht dort, also merkt, der Herr dreht sich, nicht mehr dorthin zu schauen. Aber er hat diesen Augenkontakt aufgenommen und das hat ihn zum Zusammenbruch geführt. Und diesen Augenkontakt müssen wir stets pflegen und dann bekommen wir klare Führung im Leben. Und das braucht eben diese Vertrautheit mit dem Herrn. Und dann gibt es Klarheit in der Führung. Das ist das Geheimnis. Und das wird so schön eben bei Petrus gezeigt, jetzt in einem traurigen Zusammenhang, aber so geht es auch eben bei einem glücklichen Zusammenhang. Es gibt im Alten Testament einen Vornamen, Elioenai. Ein bisschen fremd, aber wir hatten doch einen Grund, warum wir unserem ältesten Sohn als zweiten Namen, als ersten Namen haben wir immer Namen gegeben, die kurz waren, nicht allzu gewöhnlich, aber kurz und so, dass alle Leute es aussprechen können. Außer vielleicht beim letzten, da sagen sie dann Daniel, nein Haniel. Also man könnte sagen Daniel mit H. Aber eben, bei Namen geht das so, aber die zweiten Namen, da haben wir uns schon über die rote Linie hinausgewagt. Und der hieß Elioenai. Aber natürlich, weil die jedem Kind mit dem Namen auch etwas weitergeben wollten. El heißt auf, Jo ist die Kurzform von Jahwe, der Ewige. Enai, das ist meine beiden Augen. Ein Wort, meine beiden Augen. Auf den Herrn, meine beiden Augen, und da muss man ergänzen, sind gerichtet. Das als Lebensmotto, die Augen auf den Herrn richten, und bei diesem Augenkontakt kommt man zur Buße, und durch diesen Augenkontakt wird man im Leben weitergeführt. Aber eben so wunderbar, Vers 62, er weinte bitterlich. Und wenn wir das vergleichen mit Judas, als er schließlich gesehen hatte, was alles rausgekommen ist aus all diesen Prozessen, dann brach er innerlich auch zusammen. Können wir das aufschlagen in Matthäus als Parallele oder als Kontrast vielmehr? Wie geht das bei einem, der eben nur ein Bekenner war, der nie eine Bekehrung erlebt hatte wie Petrus? Matthäus 27, Vers 3.
Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Täufers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt bis zum heutigen Tag.
Also, es reut ihn. Und er will das Geld nicht mehr. Das Geld war ihm so wichtig. Und darum hat er dann auch alles angezettelt. Es will das Geld auch nicht mehr. Er merkt, ich werde nicht mehr glücklich. Könnte man denken, es ist ja fast wie bei Petrus. Der wird auch nicht mehr glücklich. Aber dann bringt er dieses Geld zurück. Man könnte sagen, zu den Seelsorgern. Aber es ist ja unglaublich. Da haben die sich gefreut damals, als er kam und diese Abmachung mit ihnen machte. Übrigens, die Mischna sagt, wenn es einen Prozess geht um Leben und Tod, dann müssen die Richter traurig sein. Und sie müssen dann auch während des Prozesses nur wenig essen und keinen Wein trinken. Also alle müssen richtig traurig sein. Und wir sehen, als in Markus 14, als Judas zu ihnen kam und sagte: Ich überliefere ihn euch, freuten sie sich. Also genau das Gegenteil. Aber jetzt, wo sie sehen, jetzt kommt einer in furchtbare Not, das ist ihnen egal. Sieh du zu. Er schleudert das Geld da in den Tempel, aber die sagen, ganz nach Mishna, das geht natürlich nicht, dass wir Blutgeld aufnehmen im Tempel. Jetzt müssen wir das Geld einfach anders einsetzen für Arme, und es wird da ein Acker gekauft unten im Tal Hinnom, und da kann man dann die Armen dort bestatten. Aber mit dem Tempel darf es gar nichts zu tun haben. Und dann sehen wir, er hängt sich. Begeht Selbstmord. Wir haben im Alten Testament auch einen Selbstmord aus dem Kreis von König David, der ja auch ein Hinweis ist auf den Herrn Jesus, den König, den Sohn Davids. Ja? Und das war Ahitophel. Das war ein Freund von David. Und der hat auch mit Selbstmord geendet, nämlich als er gesehen hat, dass sein Rat nicht angenommen wurde, hat er sich auch erhängt. Zwei Beispiele in der Bibel von Erhängen. Selbstmord durch Erhängen. Es gibt noch mehr Selbstmorde. Aber diese zwei durch Erhängung, und beide waren Freunde. Ahitophel, Freund von David, Judas, Freund des Herrn Jesus. Der Jesus sagt ja, als er kam in Gethsemane, Freund, wozu bist du gekommen? Das wäre nochmals eine Gelegenheit gewesen, zusammenzubrechen. Hat nichts genützt. Und er hat das so gemein gemacht. Er hat ja nicht nur den Herrn überliefert durch einen Kuss. Und zwar, der griechische Ausdruck bedeutet ein starker Kuss oder mehrere Küsse. Also so etwas Widerliches. Aber Judas hat den Herrn auch gegrüßt. Und wie hat er ihn gegrüßt? Freue dich. Wo steht das? In Matthäus 26, wenn wir schon da sind. Wir könnten es auch in Lukas zeigen. Und zwar Vers 49 und 50.
Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest.
Also, der Judas-Gruß, sei gegrüßt, auf Griechisch ist das Chaire. Und das heißt, freue dich. Das ist der normale griechische Gruß. Natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass Judas in der Originalsprache Griechisch gesprochen hat zum Herrn. Wenn der Herr Jesus zum Beispiel mit Pilatus gesprochen hat, da hat er mit ihm zweifellos Griechisch gesprochen. Das war die Sprache der römischen Besatzungsmacht. Aber untereinander, Aramäisch und Hebräisch. Und der hebräische Gruß wäre demnach
Shalom.
Shalom. Und heißt?
Friede.
Friede. Aber noch mehr. Es heißt nicht nur Friede. Shalom hat sehr viele Bedeutungen. Es heißt auch Wohlergehen. Und noch vieles weitere dazu. Also das ist wirklich nicht nur einfach Friede oder Abwesenheit von Krieg, sondern das ist wirklich ein Zustand, wo alles harmonisch ist und wo es einem wohl ist. Und er grüßt ihn so. Also der Judas-Gruß und der Judas-Kuss. Beides zusammen, aber jetzt reut es ihn. Zwischendurch eine Frage.
Es ist ersichtlich, woher die Hohepriester das Geld ursprünglich nahmen, um Judas zu bezahlen. Haben sie das als Tempelkasse, woher nahmen die das Geld als Privatgeld?
Das wird nicht ausdrücklich gesagt und darum können wir es nicht behaupten. Aber es war eine Riesensumme, aber die waren ja auch steinreich. Und gerade die hohepriesterliche Familie, das habe ich auch letztes Mal noch erklärt, das war ganz in Verbindung, speziell in Verbindung mit Annas, der Hohepriester. Der war der Leiter des Opferverkaufs im Tempel. Und auch im Talmud wird darüber gesprochen und es wird erklärt, es ist eine so üble Sache. Diese hohepriesterliche Familie war so korrupt und die haben ein Geld gemacht, unglaublich. Und die haben im Reichtum geschwelgt, also das war für die kein Problem. Ihnen war wichtig, dass dieser Mann aus Nazareth wegkommt.
Ja? Und wäre es ja logisch gewesen, dass die ehemals Besitzer das zurückgenommen hätten. Warum ist das Thema, dass es nicht in den Tempelkasten gehört?
Ah, das Thema ist, weil er wollte es quasi in den Tempelkasten bringen. Hat es in den Tempel hineingeworfen. Und die haben gesagt, nein, das kann man nicht benutzen als Tempelgeld, weil es unreines Geld ist. Und darum wollten sie es selber auch nicht mehr. Also da sieht man, wie verlogen und korrupt das Ganze ist. Sie betrachteten das auch als unreines Geld. Und darum nahmen sie es nicht mehr an sich und es wurde benutzt für einen guten Zweck. Aber jetzt eben die Frage, Judas ist traurig, das ist doch Buße. Und dann erhängt er sich. Aber die Lösung gibt uns 2. Korinther 7, Vers 10. Da wird deutlich gemacht, es gibt zwei verschiedene Arten von Buße und Betrübnis. Paulus sagt zuerst in Vers 9, dass die Gemeinde von Korinth, wo vieles wirklich im Argen war, in manchen Punkten Wiederherstellung erlebt hatte. Und er sagt, ihr seid gottgemäß betrübt worden. Und dann Vers 10.
Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod.
Das ist die Erklärung. Bei Judas, es war schon Betrübnis, aber es war nicht eine nie zu bereuende Buße, die zum Heil führt. Das hat gefehlt. Er hat bereut, und so gibt es Menschen, die bereuen, aber sie tun nicht Buße. Und sie gehen zu den falschen Leuten und sagen, ich habe gesündigt. Ja? Das muss man nicht Priestern bekennen. Man muss es Gott bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Das ist Gott gegenüber bekennen. Und er ist dann treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja?
Bezieht sich jetzt nicht auf Selbstmord aus einer anderen Art von Betrübnis. Also es ist nur, wenn man eine Schuld auf sich geladen hat hier. Also wenn man jetzt gestohlen hat und dann darüber betrübt ist. Also nicht, wenn man jetzt durch irgendeinen Stellenverlust Selbstmord begeht, weil ich kenne einen Fall, also ich habe nur von ihm gehört, ich habe da noch nicht gelebt, von einer alten Dame, die ich sehr gut gekannt habe, der Mann, der hat sich in jungen Jahren an das Leben genommen, als ihm die Arbeit weggenommen wurde. Du weißt, was ich höre.
Ja, eben diese Betrübnis hier ist natürlich ein Betrübnis. Da geht es nicht einfach um die Frage, ich habe die Stelle verloren und jetzt sehe ich nur noch schwarz im Leben, sondern hier geht es wirklich darum, der hat diese schlimme Tat, die er begangen hat, irgendwie schon schlimm gefunden, war traurig darüber, aber es war keine wirkliche Umkehr. Und wäre es eine echte Umkehr gewesen, dann hätte er auch da bewahrt werden können vor diesem schlimmen Ende. Aber darum als Kontrast sehen wir, wie das bei Petrus war. Ja, Carmine?
Könnte man das nicht auch so sagen, Judas hat den Schaden bereut, aber er war nicht traurig über sein böses Herz, das ihn zu dieser Tat begangen hat.
Sehr gut, das ist genau der Punkt. Man kann also traurig sein über den Schaden und nicht traurig über das Böse an sich. Und das ist eben keine gottgemäße Buße, wenn man nur irgendwie sieht, ach, was hat das kaputt gemacht, was habe ich angerichtet, aber nicht irgendwie, wie schlimm, wie böse ist das, was ich getan habe. Und Gott gegenüber. Und darum ist es so wichtig, im Psalm 51, David betet, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und da merkt er, dass, obwohl das war ja eine Sünde gegen einen Ehemann, gegen Uriah, und es war eine Sünde gegen eine Frau, deren Ehe er kaputt gemacht hat, und es war eine Sünde auch gegen sich selber, denn 1. Korinther 6 sagt, wer Hurerei begeht, sündigt gegen seinen eigenen Leib, aber sagt gegen dich. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Warum sagt er so? Nicht um abzuschwächen den Schaden, den er Menschen angetan hat, sondern um zu sagen, dass eigentlich letztlich jede Sünde sich gegen Gott richtet. Und übrigens in dem Zusammenhang ein ganz wichtiger Hinweis. Im Koran wird ständig betont, man sündige gegen sich. Und es wird nie gesagt, dass man gegen Allah sündigt. Und das wird auch nicht so gelehrt, dass man gegen Allah sündigen könne, denn Allah ist nach islamischer Auffassung so vom Menschen entfernt, dass eigentlich das, was der Mensch tut, ihn quasi gar nicht antastet. Und die Bibel sagt, nein, Sünde ist Sünde gegen Gott. Und der Mensch ist im Bild Gottes erschaffen worden und sollte also etwas von Gott wiedergeben. Und wenn wir eben richtig handeln, dann kann man durch uns etwas sehen, wie Gott ist. Aber wenn wir sündigen, dann beleidigen wir Gott, weil wir sagen, Gott ist so. Also wenn ein Vater ein Tyrann ist, dann ist das quasi wie eine Lästerung, Gott ist ein Tyrann. Ja? Und darum sieht man, wie eigentlich jede Sünde, auch wenn man eben gegen Menschen sündigt, letztlich eine Sünde gegen Gott ist. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, das kennen Muslime nicht. Und darum, wenn man über Sünde spricht, muss man überhaupt auch erklären, sie verstehen unter Sünde etwas ganz anderes. Und es ist nie so tragisch. Und durch das Bibellesen wird einem bewusst, was Sünde wirklich ist und dann auch, was Vergebung ist und warum es eben ein Opfer braucht. Und der Islam betont, es braucht kein Opfer für Vergebung. Und die Bibel zeigt nur das. Darum ging der Herr diesen Weg. Und wie gesagt, es waren also zwei nächtliche Prozesse, da wurde alles quasi ausgehandelt, bis hin zur Urteilsverkündigung, haben wir gesehen. Der hohe Priester sagt, was brauchen wir noch, ein Zeugnis? Er hat den Herrn Jesus herausgefordert, er muss sagen, ob er der Messias ist. Hat ihn unter Schwur gestellt und dann muss man sprechen nach 3. Mose 5. Sonst wird man schuldig. Und der Herr sagt, aber die Mischna sagt, man darf niemanden verurteilen aufgrund seiner eigenen Aussage. Und das aus drei Gründen. Es könnte sein, dass jemand das Zeugnis ablegt, weil er gefoltert worden ist. Und dadurch wollte man verhindern, dass keine Folterung stattfindet, um ein Geständnis zu erpressen. Zweitens, es könnte sein, dass ein Angeklagter lebensmüde ist und darum etwas sagt, was gar nicht stimmt, damit er sterben kann. Und drittens, es könnte sein, dass ein Angeklagter nicht der Schuldige ist, aber möchte für einen anderen sterben. Und das darf auch nicht geschehen. Und darum hat man gesagt, nur Zeugen, und zwar zwei, und die müssen ganz übereinstimmen. Aber der Herr wurde dann aufgrund seiner eigenen Aussage verurteilt zum Tod. Und dann hat man noch, damit es formell wird, als die Sonne aufgegangen war, aber es war immer noch ein Festtag. Man darf hier gar keinen Prozess haben am Festtag. Es war immer noch Festtag, 15. Nissan. Aber wenigstens nicht mehr nachts. Wurde das offiziell ganz schnell durchgezogen und dann wurde der Herr zu Pilatus gebracht. Und das schauen wir das nächste Mal an. Und zwar, weil zu dieser Zeit, und das sagt auch der Talmud, das jüdische Gericht hatte das Recht auf Todesstrafe nicht mehr. Und darum, sie konnten die Todesstrafe zwar eben formell verkündigen, aber ausführen nicht. Und darum mussten sie ihn zu Pilatus bringen. Und wir sehen dann, und das nur in Lukas, dass es drei Phasen gab. Zuerst bei Pilatus wird der Herr angeklagt und dann realisiert er, Herodes Antipas ist ja auch jetzt zum Passafest in Jerusalem und dieser Mann ist ja aus Galiläa. Also war Pilatus gar nicht zuständig für einen solchen Prozess. Er ist ja ein Galiläer. Da müsste Herodes Antipas, der Vierfürst von Galiläa, das ausüben. Und darum wird in Lukas dann erklärt, wie Pilatus den Herrn zu Herodes Antipas gehen lässt. Und diese Prozessphase bringt gar nichts. Der Herr spricht auch nicht. Und dann wird er halt wieder zu Pilatus gebracht. Und Pilatus führt das dann zum Schluss und verkündigt Kreuzigung, obwohl er überzeugt ist, er ist unschuldig. Also er bricht das römische Recht mit Füßen, nur um einfach politisch sich diesen Leuten anzupassen. Also nicht nur da sehen wir alles Verstöße gegen das Recht, gegen das jüdische Recht und biblische Recht. Und hier sehen wir Verstoß grundsätzlich gegen das römische Recht. Aber in den Evangelien Matthäus, Markus und Johannes hat man den Eindruck, es sei nur eine Pilatus-Phase. Es wird einfach zusammenfassend beschrieben, diese und diese Phase. Aber in Lukas sehen wir diese Zwischenphase und die hat eine ganz besondere Bedeutung und das wollen wir dann auch nächstes Mal im Detail anschauen. Gut, wollen wir hier schließen.